Einen wunderschönen guten Morgen hier in Oberhaus Mitte, in eurer Gemeinde. Du hast es eben so nett gesagt, du bist ein Freund der Gemeinde. Ich sage einfach einen drauf, ich bin mittlerweile hier fast zu Hause. Ich fühle mich pudelwohl. Auch mit dir, lieber Steffen. Wir merken, wir haben eine besondere Beziehung zueinander. Normalerweise ständig jetzt hier, und hätte ein Handy in der Hand. Das habe ich nicht in der Hand, hat einen ganz besonderen Grund. Auch in unserer Gemeinde finden Gottesdienste statt, aber den Geschwistern bleibt es ja freigestellt, ob sie kommen möchten oder nicht. Und es sind einige Ältere, die so über 80 schon sind, die so ein bisschen verständlicherweise Angst haben. Und zwei davon werden durch Handy am Gottesdienst beteiligt. Wir haben ja ein Rednerpult und meine Frau nimmt ihr Handy und mein Handy. Eine ruft eine und die andere an, werden vorne auf dem Rednerpult gelegt und sie hören, was gesungen wird, was abgespielt wird, was gepredigt wird. Also sie sind im Gottesdienst dabei. Aber noch einmal, das Handy, was ich habe, bestimmt das Leben. Was nicht im Handy steht, existiert nicht. Warum sage ich das so? Vor 4 oder 5 Wochen war ich so am Durchblättern meine Termine und die Termine meiner Frau. Ihr wisst wahrscheinlich, der eine oder andere weiß, dass meine Frau selbstständig ist und Trauerrednerin ist. Und ich sage, hab zu ihr, trag doch bitte deine Termine bei dir auch ein. Wir sind so ineinander gekoppelt, damit ich sehe, wann du nicht da bist und du siehst, wann ich nicht da bin, damit wir so ein bisschen gucken, wo wir gemeinsame Zeit haben. Und dann komme ich so auf diesen Sonntag und da steht dann nur das Wort Baptisten. Dann erinnerte ich mich, dass ich Anfang des Jahres gesagt habe, mit dir den Termin, okay, am 28.06. komme ich. Vorher sollte meine Frau hier dienen. Aber dann kam Corona dazu. Und das war das weg. Jetzt stand ich in dieser Woche vor der Entscheidung, gehe ich oder geht meine Frau? Letztendlich bin ich gegangen, weil meine Frau zurzeit sehr belastet ist. Also es sterben wirklich sehr viele Menschen. Ich war etwas leicht erschüttert jetzt in dieser junge Mann, der gestorben ist, war lange Zeit mein Nachbar. Der hat ein Haus weiter gewohnt in Sterkrade. Krank gewesen, das weiß ich auch. Dann wahrscheinlich auch erlöst von seinem Leiden. So, noch einmal, es steht drin. Jetzt eine Frage an euch. Wer von euch versteht kein Englisch? Sehr gut. Ich spreche Englisch. Ich habe in der Schule Englisch gelernt. Ich habe es so gelernt, dass bei meinem Abschlusszeugnis ich eigentlich eine 5 bekommen hätte auf der Schule. Und die Rektorin in der Konferenz gesagt hat, Ottmar bemüht sich so Englisch mitzumachen, aber wenn ich den mehr als einen Satz sprechen lasse, verlernen die anderen Schüler das Englisch. Also so perfekt war ich. Ich hatte nie gedacht, dass ich mit Englisch irgendwie in Kontakt kam. Und dann passierte es 2008, dass unsere Tochter uns verließ und nach Irland auswanderte. Nur für 3 Jahre, Papa, nur für 3 Jahre arbeiten. Aus den 3 Jahren sind 11 geworden. Das heißt, wir haben sie so oft besucht und meine Tochter war in einer Freikirche dort und dort habe ich Anfangslied, was wir gehört haben, gelernt, God is great. Gott ist groß. Und ein zweiter englischer Begriff, der mir ins Herz gefallen ist, ist, my God is mighty to save. Mein Gott ist mächtig im Segnen. Halleluja. Wir haben heute ein Wort aus Micha. Als ich das Wort so gelesen habe, habe ich gedacht, oh, wunderschön, wunderschön kannst du danach predigen, herrlich. Je näher ich mich mit dem Wort beschäftigte, desto unsicherer wurde ich. Klammer auf, nicht nur ich, sondern auch meine Frau. Wir haben heute Morgen beide am Frühstückstisch gesessen und haben gesagt, boah, was sollen wir nur sagen? Fangen wir einfach mit der Geschichte von Micha an. Micha lebte zur selben Zeit wie Jesaja. Und Micha war einer von 12 Propheten im Buch, des alten Buchs. Einer der kleinen Propheten. Aber Jesaja, der große Prophet, den wir erkennen, der viele gute Worte gesagt hat, auch im Hinblick auf Jesus Christus, hat Micha im 26. Kapitel zitiert. Also er kannte, man kannte sich. Man wohnte nicht weit auseinander, man kannte sich. Dieser Micha hat in 7 Kapiteln der Gemeinde oder denen, die da waren, denn aus der Gemeinde, so beginnt das Micha-Buch, waren viele Fromme weggegangen. Viele Gerechte weggegangen. Es waren nur noch die da, die einfach leben wollten. Es war Unrecht untereinander. Es war Missgunst. Die Gottesdienstformen wurden sehr lasch eingehalten, wenn sie überhaupt eingehalten worden sind. Und er hat ihnen so richtig den Spiegel vorgehalten. Auch in diesem Buch, das Buch Micha, wird im zweiten Kapitel dann von einem der Anwesenden, der die Schimpfworte hörte, sagte: Aber was willst du denn? Wir sind doch Gottes Volk. Was soll uns schon passieren? Wir sind's doch. Aber Micha musste ihm ganz deutlich sagen: Nein, ihr seid weg von Gott. Ihr seid entfernt von Gott. Wo ist solch ein Gott wie du? Nehmen wir dieses Wort mal am 28.06.2020 bei einer normalen Zeit. Und wir würden so plätschernd dahin gehen. Nehmen wir das Wort heute in der sogenannten Corona-Zeit und sagen das den Menschen draußen: Wo ist ein solch Gott wie du? Was für Reaktionen werden wir bekommen? Die Schlimmsten werden noch sagen: Hast du einen Pin im Kopf? Schau dir mal an, was los ist. Es sterben Menschen an Corona. Die Seuche breitet sich aus. Wir haben in der Welt Fürsten, auch in demokratischen Staaten, wo wir nur den Kopf schütteln. Was sagst du? Wo ist ein solcher Gott? Wo ist denn dein Gott? Und dann entgegne ich: Dieser mein Gott ist da. Dieser mein Gott ist nicht verantwortlich für den ganzen Mist, den wir verzapfen. Im Grunde genommen, wenn Gott Mensch wäre, wenn er wäre wie ich, nimm mal den Ottmar jetzt, den ich ja schon 66 Jahre kenne, dann wird er sich umwenden und mal: Tschüss, mit euch will ich nichts zu tun haben, ich gehe. Gott ist anders. Gott sei es gedankt, Gott ist anders. Wo ist ein Gott, der die Schuld vergibt? Wo ist ein Gott, der immer noch bei mir ist? Es gibt hier eine Passage, da heißt es: Er wirft unsere Sünden in die tiefsten Tiefe des Meeres. Noch eine Quizfrage an euch. Ich frage das einfach mal, ich erlaube mir das, weil ich hier zu Hause bin. A, wie tief ist die tiefste Meerestiefe und wo ist sie? Hm? 11.000 Meter tief, die Challenge-Tiefe ist zwischen, ich sag mal zwei Ländern, zwischen Japan und die Philippinen, das andere ist Papua-Guinea. Ich hoffe, das richtig gesagt worden ist. Meine Frau und ich haben heute kaputt gelacht. Aber wir haben das auch im Mund. Da ist der tiefste Graben, 11.000 Meter. Stellt euch diese 11.000 Meter vor, kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man die jetzt umdreht, nach oben, wären diese 11.000 Meter mehr als 2.000 Meter höher, kannst du googeln, Challenge-Graben, Challenge-Tiefe, mehr als 2.000 Meter höher als der höchste Berg, den wir jetzt haben. Und in diese Tiefen, unvorstellbar für uns, in diese Tiefen, da werden Meerestiere wohnen unten, die wir gar nicht kennen. In diese Tiefen, sinnbildlich, schmeißt er unsere Sünden, unsere Schuld. Er wird sich immer wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße zu bekommen, unter seine göttlichen Füße. Er guckt, er zweifelt. Wie heißt Verschieder? Also ich habe heute Wikipedia und überall steht Challenge-Tiefe bei Japan. Wir schreiben gleich nicht an, ne? Wir schreiben gleich an. Aber wie gesagt, 11.000 Meter ist schon eine sehr, sehr tiefe Tiefe. Gott kriegt die Sünde unter die Füße. Ein anderer Aspekt dieses Wortes ist ja das Wort: Du wirst Jakob die Treue halten. In einer Predigt von 2018 in der französischen Friedenskirche zu Berlin, Benottenkirche, hat ein Pfarrer, ich habe den Namen, Dr. Kaiser, gesagt: Dieser Jakob, von dem ja nachher berichtet wird, dass er seinen Namen durch Gott geändert bekommt, nämlich auf dem Rückweg von dem Exil, wo er lange gelebt hat, um wieder in das Land seines Vaters zu gehen, auf dem Weg zu Esau, seinem Bruder, kämpft er und ringt er ja mit Gott. Und in dieser Nacht wird er ja auch mit einem Eselsknochen geschlagen und die Hüfte wird kaputt sein. Und Gott wird an diesem Abend sagen, du hast mit Gott und den Menschen gerungen, ab heute sollst du Israel heißen. Also er hat den zweiten Namen Israel. Dieser Jakob, das war die spätere Zeit, hat zu dieser Zeit, so sagt Dr. Kaiser, nicht viel Bezug zu Gott. Er hatte wohl eine gottesfürchtige Mutter. Aber wenn man liest, was hat er denn gemacht? Er hat den Segen seines Vaters gewollt, nicht den Segen Gottes. Vom Segen Gottes steht in seiner Anfangsbiografie nichts drin. Der Segen seines Vaters, der Erstsegen, der war ihm total wichtig. Der war ihm so wichtig, dass er seinen Sohn, seinen Bruder Esau auch da reingelegt hat. Oder gedealt hat. Dieser Jakob begegnet Gott zum ersten Mal so richtig bewusst auf dem Weg, auf der Flucht von seinem Vaterhaus zu seinem Exil. In der Nacht legt er sich hin auf einen Stein, und sein Traum, den kennen wir, ein ganz berühmter Traum, ist dann so, dass er die Himmelstreppe sieht, die heruntersteigt. Und auf dieser Himmelstreppe steigen die Gottesboten auf und nieder. Nicht die Gerichtsboten, die Gottesboten, auf und nieder. Und Gott kommt hernieder und spricht mit ihm. Und er sagt nicht, was hast du da für einen Mist verzapft? Was hast du getan? Sondern er sagt in dieser Nacht zu ihm, durch dich soll gesegnet werden das Volk. Durch dich und deinen Samen soll das Volk groß werden. Gott segnet diesen Jakob in dieser Nacht. Und das Ende dieses Traums heißt, Gott erwacht auf und erschrickt. Wahrlich, Gott ist hier. Gott war hier. Nun werden viele sagen, ja, das ist eine schöne Geschichte, aber offenbart sich Gott heute auch noch? Es wäre sehr traurig, wenn wir nicht hier eine Gemeinde wären von Geschwistern, die sagen, ja, in meinem Leben hat sich Gott offenbart. In meinem Leben war Gott da. In meinem Leben hat er gewirkt. Was für ein Gott. God is great, mighty to save. Dieser großartige Gott, ihr habt es ja gelesen in diesem Lied, wo er gesagt hat, er ist ans Kreuz geschlagen worden, Knochen zerbrachen durch den Nagel. Er hat sich selbst in den Tod gegeben, für mich. Ist ja viel persönlicher, als wenn ich sage, für uns. Wenn ich uns sage, dann kann der eine oder andere sagen, ich fühle mich jetzt gar nicht angesprochen. Aber wenn ich sage, er hat es für mich getan, dann muss ich mir die Frage stellen, warum? Und ja, bin ich es denn wert, dass er es für mich tut? Ich glaube, niemand ist so vermessen zu sagen, ich war es immer wert, dass Gott es für mich tut. Sondern wir sagen dann aus diesem Wort heraus, er hat Gnade gegeben. Gnade über Gnade. Ein wunderschönes Wort am Ende des Micha-Buches. Nach aller Anfechtung, nach allem Schimpfen, nach allem Zurechtweisen, kommen diese drei Verse wirklich als allerletztes im Micha-Buch. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. So circa 600, 700 vor Christus wird Micha existiert haben. 600, 700 Jahre später hat diese Gnade Gott in dieser Welt bildlich und leibhaftig gemacht. Durch Jesus Christus, seinen Sohn. Er hat ihn gesandt, weil die Menschen damals, heute und in Zukunft nicht allein den Weg zu ihm gehen können und finden, weil die Sünde immer und immer trennend zwischen uns und Gott steht. Ich denke mir, meine Frau ist auch gerade am Predigen, wahrscheinlich haut sie mich jetzt gerade in der Gemeinde in eine Pfanne, weil als wir morgen am Tisch saßen und über diese Tiefen gesprochen haben und das dritte Wort, die dann sagt und kam nicht hinter, ich dachte ganz einfach, jetzt, das sage ich heute Morgen. Du hast dich größer gefunden als ich. Du willst mich jetzt klein machen und kannst das Wort selber nicht aussprechen. lustig. Aber wie gesagt, das ist das so. Da ist man, ich weiß das doch, kriege ich doch hin. Und dann steht man da und sündigt, wenn man meint, das kriege ich schon hin. Nein. Das ist eine kleine, humorvolle Seite. Aber wir sind sündig. Wir bleiben sündig bis in alle Ewigkeit. Er hat Gefallen an Gnade. Bei uns ist es ja üblich in der apostolischen Gemeinde, dass wir jedes Wochenende, jeden Sonntag Abendmahl feiern. Corona-bedingt ist das nicht möglich. Also kein Abendmahl, kein Gemeinschaftsmahl. Aber jeden Sonntag wird das Vaterunser gesprochen. Und dann hat einer aus der Kirche gesagt, wenn du doch schon das Vaterunser sprichst, dann kannst du einen Teil des Abendmahls ja auch sagen, nämlich die Freisprache. Denn in dem Vaterunser sagen wir, Herr, vergib mir, wie ich vergebe. Und dann kannst du in Gottes Auftrag die Schuld an diesem Sonntag auch vergeben, ohne das Gemeinschaftsmahl zu haben. Das haben wir gemacht. Das machen wir immer noch. Natürlich andere Meinungen sagen, das gehört doch alles zusammen, das ist alles eine gesamte Geschichte. Das ist eine Sichtweise. Da gibt es auch keine Streitpunkte. Gott ist uns gnädig, er vergibt uns Schuld. Und nochmal zur Schuldvergebung, das habe ich vor 16, 17 Jahren gelernt, dass ich nicht auf den Sonntag warten muss, wenn ich regelmäßig Gottesdienst hatte, war ja so früher jeden Sonntag, ich war voll beladen in der Woche mit Schuld. Gott sei Dank ging ich zum Sonntag zur Segensdusche und ich wurde sauber. Nein, wenn ich schuldig bin und morgen am Montag um 10 nach 12 vor Gott trete und sage, Herr, ich habe dort und dort gesündigt, vergib mir. Dann wird er nicht sagen, also pass mal auf, es ist 10 nach 12, warte mal bis Sonntag. Dann wird er sagen, dir sind deine Sünden vergeben, weil du es wirklich im freien Bewusstsein und in der Buße getan hast. Aber wenn du, sagt auch die Bibel, wenn du jemanden damit geschadet hast, dann geh auch hin und mache Frieden. Gott ist ein Gott des Friedens. In der jetzigen Welt, und wenn wir das so sehen, ist das mit dem Frieden lange und weit her. Corona-bedingt, ich darf dich nochmal zitieren, es ist ganz wichtig, dass wir diese Abstände halten. Darum mea culpa, ich entschuldige mich nochmal für diesen Drücker mit dem Helmut. Aber, das ist, was ich sagen will, ich habe die Woche Fernsehen geguckt, wollte NTV-Nachrichten sehen und habe dann das Tagebuch der Corona in Moskau gesehen. Eine deutsche Journalistin dort lebt, hat das Tagebuch, wie es passiert ist, wie die Straßen leerer und leerer ist. Dann passiert es, das haben wir auch im Fernsehen gesehen, da hat der Staatspräsident Putin an einem Abend gesagt, liebe Russen, Corona hat uns voll erwischt. Wir werden jetzt erstmal alle Betriebe dicht machen, schließen, zu Hause, wir werden die Betriebe schließen, keine Sorge, das Geld fließt weiter, ihr könnt weiterleben. Er hat etwas vergessen, ich sage euch gleich, was er vergessen hat, ihr merkt es. Was haben die Moskauer getan? Nach dieser Ansprache. Ein Tag später waren die Autobahnen voll, die Flugzeuge voll, die Eisenbahn voll. Alles ist in Urlaub gefahren und hat Corona in ganz Russland verteilt. Erst 3 Tage später hat dann der Bürgermeister von Moskau gesagt, die Moskauer, bitte bleibt zu Hause. Quarantäne für euch. Hat nur einen kleinen Satz vergessen. Kann passieren. Darum ist es wichtig, dass wir uns auch in dieser Zeit an Regeln halten. Es gibt christliche, auch andere Gemeinschaften, sehr harte Gemeinschaften, die sagen, wir brauchen keinen Mundschutz, wir brauchen keine Nähe, weil wir sind Kinder Gottes und wir werden geschützt. Also wir brauchen den ganzen Mist nicht. Nein, nein, sage ich, den brauchen wir schon. Gott gibt uns nicht nur den Glauben, er gibt uns auch den Verstand. Also noch einmal, ich unterstütze dich da ganz gerne. Beim nächsten Mal drücke ich dich nicht, euch nicht. Gnädig. Gott vergibt Schuld. Gott ist bei uns. Gott ist heute auch bei uns. Wir sind heute wenig. Obwohl, schon gut besucht. Aber es ging noch besser. Corona ist halt so. Wir haben bei uns einen, der gerne in den Gottesdienst kommen würde. Einen alten Bruder, der kommt Wenn der Sohn da ist, der lebt überwiegend in Österreich, wenn er denn eine Woche hier ist, kommt er zu uns in den Gottesdienst, weil er einen großen Wagen hat, er hat einen Rollstuhl etc. pp. Und er rief mich an und sagte, ich würde gerne kommen, aber ich darf nicht. Ich bin im Altenheim und bin hier gefangen. Ich darf nicht raus. Die Altenheime lassen ja zurzeit niemanden raus wegen der Corona-Geschichte. Menschen, die Gottesdienste erleben dürfen und wollen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob es bei euch auch Gemeinden gibt, die internetmäßig, fernsehmäßig Gottesdienst übertragen. Gibt es ja bei vielen Gemeinden. In unserer Gemeinschaft, in der apostolischen Gemeinschaft, gibt es eine Gemeinde in Duisburg, die hat vor 4 Jahren gebrannt. Und nach dem Brand hat man diese ganze Gemeinde neu ausgerüstet und auf den höchsten technischen Stand gebracht. Und solange Corona besteht, wird aus dieser Gemeinde jeden Sonntagmorgen ein Gottesdienst übertragen. Per Internetvideo. Gott ist da. Und selbst wenn wir nicht in den Gottesdienst kommen, haben wir Möglichkeit, mit Gottes Wort umzugehen. Stille Zeit. Viele Bücher. Meine Frau und ich lesen jeden Abend, weil wir morgens dann keine Zeit haben, geht immer der hektische Stuhl bei uns, lesen wir jeden Abend so Andachtsbücher. Kurze Andachten für die Nacht, erst sie, dann ich oder sie, dann je nachdem, damit wir dann auch nochmal so ein bisschen mit dem Wort und den Gedanken in den Schlaf gehen. Gott ist groß. Gott ist, wo ist ein solcher Gott wie du? Auch in dieser Zeit dürfen wir es den Menschen draußen sagen, macht Gott nicht für das verantwortlich, was wir zu verantworten haben. Gott ist Gott, ein großer Gott, der hier ist und da ist. Eine kleine Begebenheit meiner Frau. Ich habe es erzählt, sie ist Trauerrednerin und wurde in unserer Kirche dann auch, ja, von dem einen oder anderen, von wenigen, aber so von der Seite angemacht. Du bist eine Predigerin in der Kirche und du beerdigst jetzt Leute, die mit Kirche nichts zu tun haben. Darauf hat meine Frau gesagt, ja, darum mache ich das ja. Auch diese Menschen würdevoll unter die Erde kommen. Und ich darf das aus der Erfahrung sagen, von den etlichen Predigten, die ich immer wieder höre, auch wenn nichts Christliches dabei ist, am Ende ist immer ein Gedanke, ein Gedicht, was die Menschen, die Zuhörer, die dann da sind, zum Nachdenken anregt. Nämlich ist dieses Grab, diese Stele, ist es das Letzte oder gibt es doch noch was dahinter? Eine Geschichte meiner Frau ist mir tief ins Gedächtnis gefallen. Sie war in den Weseler Raum eingeladen zu einem Kondolenzbesuch, ist also an das Haus gegangen und dann stand der Begriff Engelkunde Metallurgie. Hat ja, wo bin ich denn hier gelandet? Es war dann eine Frau, deren Mann gestorben war, überraschend gestorben war. Die erzählt dann, dass beide, sie und ihr Mann, katholisch sind. Ein Dorf, Dörfer sind etwas speziell. Und da sagte meine Frau, ja, wenn sie doch beide katholisch sind, warum komme ich denn dann? Warum nehmen sie nicht den katholischen Pfarrer? Mit dem katholischen Pfarrer verstehen wir uns nicht. Wir sind über Kreuz. Ja, aber, sagte meine Frau, die katholische Kirche ist doch groß genug. Ja, sagte sie, aber das entscheidende Bistum, wie es auch immer heißt bei denen, weigert sich, einen anderen zu senden. Darum hat mein Mann gesagt, nimm einen Fremden. Nimm irgendeinen. Man hat sich dann geeinigt im Gespräch, möchten Sie dann eine christliche Beerdigung? Ich mache gerne. Und hat dann sich auf Gott und viele Worte aus Gottes Bibeln verständigt. Und meine Frau sagt, das war eine der interessantesten, besten Gespräche, die ich hatte mit einem Menschen, der glaubt. Der einfach nur im Stress mit seiner Kirche und gar nicht mit seiner Kirche, mit einem der Verantwortlichen in der Kirche, dann ist ja nicht die Kirche der Pfarrer, die Kirche ist ja groß. Der Steffen ist auch nicht die Kirche, ist einer von uns, ist so. Wir sind nur hier gesetzt in der Verantwortung, aber die Kirche sind für alle. Das war eine sehr tolle Sache, eine Sache, wo beide profitiert haben. Sowohl die, die den Mann verloren hat, als auch meine Frau. Gott ist groß. Er sendet uns zum Menschen, um Trost zu geben. Er sendet uns zum Menschen auch, zu sagen, hey, in deinem ganzen Leben, in deinem ganzen Sumpf, in dem du steckst, gibt jemand, der wird dich rausziehen. Aber du musst wollen. Du musst wollen. Und damit ende ich mit einem meiner Lieblingsworte, dem Lieblingswort aus der Bibel. Wenn wir die Religionen betrachten, Islam, Judentum, Christentum, Hinduismus, Buddhismus, diese meine Religion, diese unsere Religion, dieser unserer Glaube ist ein Glaube, den ich entscheide. Ich sage euch auch, warum ich diese Meinung habe. Es gibt eine Bibelstelle, die kennen wir alle. Als Jesus Christus den Jüngern, die massenweise bei ihm waren, sagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat kein Teil an mir. Dann heißt es in dieser Heiligen Schrift, und 70 seiner Jünger wandten sich ab, gingen. Nee, da hast du jetzt ein zu viel gesagt, da gehen wir. Was macht Jesus? Würde er Mensch sein und auf enge Anhänger angewiesen, würde er sich umdrehen jetzt und betteln und bitteln und sagt, aber ihr geht doch mit mir. Nein, ganz anders. Er dreht sich um, schaut die 12 an und sagt, wollt ihr auch gehen? Das ist für mich der Knackpunkt meines Glaubens, der positive. Ich habe die Entscheidung, mit Jesus zu gehen oder nicht. Niemand anders entscheidet als ich selber. Aber wenn ich mit ihm gehe, dann in aller Konsequenz. Dann kann ich mich auch hundertprozentig auf die Gnade verlassen. Nochmal zum Schluss. God is great. My God is mighty to save. Wo ist ein solch Gott wie du, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld? Nirgendwo. Amen.